Ja, danke. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir werden uns ein bisschen über SED Linux und ARMA unterhalten. Das wird nicht allzu tief in die Details von den beiden Sachen jeweils eingehen, aber ich will Ihnen versuchen, einfach die Unterschiede klarzumachen, wo die Vor- und Nachteile von beiden Systemen liegen. Und Ihnen vielleicht einen Anhaltspunkt geben, welches System für Sie vielleicht das Richtige ist. Bevor wir damit beginnen, vielleicht einfach ein, zwei Gedanken dazu, warum man so etwas überhaupt braucht. Ich behaupte einfach mal, Linux ist nicht sicher. Jetzt werden sicherlich einige sagen, ja wieso, warum ist das nicht sicher? Es gibt so ein paar Punkte, die mich am Linux-Betriebssystem stören in puncto Sicherheit. Das erste, was wir dort haben, ist die Tatsache, dass wir einfach recht simple Dateirechte nur haben. Es gibt nur RW und X, lesen, schreiben und ausführen. Es gibt kein Recht, mit dem wir löschen oder anhängen von Dateien verwalten können. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, diese Rechte irgendwie beliebig zu verwalten. Wir können nur einem einzigen Benutzer und einer einzigen Gruppe diese Rechte zuweisen. Es gibt nicht die Möglichkeit, mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Rechten auszustatten auf einem Standard Unix oder Linux oder mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rechten auszustatten. Die Möglichkeiten sind einfach nicht gegeben. Das zweite große Problem, was wir unter Linux haben, ist, dass der Benutzer root allmächtig ist. Man kann fast von einer Art Gott sprechen. Es gibt nur einen, wir können nicht mehrere anlegen, wir können ihn nicht teilen, wir können nicht seine Privilegien auf mehrere Benutzer verteilen, all das ist nicht möglich. Wenn wir Root-Privilegien delegieren wollen, wie machen wir das auf einem klassischen Linux-System? Wir geben vielleicht das Root-Kennwort weiter, wir richten einen Befehl ein, dem wir das setuid oder setged Recht geben, sodass er eben während seiner Ausführung Root-Rechte erlangen kann. Wir richten vielleicht sudo ein. Sudo ist vielleicht auch immer der beste Ansatz dafür, weil wir hoffen, mit sudo einem einzigen Benutzer nur die Möglichkeit zu geben, einen einzigen Befehl mit bestimmten Optionen als root auszuführen oder als ein anderer Benutzer. Aber im Grunde ist das noch keine richtige Privilegiendelegierung, weil in dem Moment, wo dann der neue Prozess läuft, hat er sämtliche Root-Privilegien. Er könnte auch was anderes machen. Also denken Sie einfach nur mal dran, Sie geben oder Sie erlauben es, dass der VI über sudo aufgerufen wird. Was kann man alles aus dem VI heraus machen auf einem System? Und wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern. Dann ein ganz großes Problem unter Linux, das betrifft aber nicht nur Linux, das betrifft alle Unix, da ist die Batterie gerade, glaube ich, leer gegangen, von dem Mikro, oder hört man das noch übers Mikro?
Ja.
Ja, doch? Gut, irgendwie hört sich's anders an für mich, aber egal. Ein wesentliches Problem, was wir unter Unix im Allgemeinen haben, ist, dass eigentlich alles in der Programmiersprache C programmiert ist. Eine fantastische Programmiersprache, sie hat auch fantastische Features, Feature 1 Buffer Overflow, Feature 2 Format String Fehler, das sind Features dieser Programmiersprache. Ein Programmierer muss sich sehr, sehr viel Mühe geben, da drum herum zu programmieren. Wenn er das nicht tut, dann ist das einfach eingebaut. Wenn jetzt das ein Programm ist, ein Netzwerkdienst, der vielleicht über Root-Privilegien verfügt oder ein Setuid-Kommando ist, dann kann ein Angreifer darüber sehr leicht, sehr schnell Root-Privilegien auf unserem Rechner erlangen, eine Root-Shell starten und damit alles tun, was er tun möchte. Das sind Probleme, mit denen wir uns täglich herumschlagen. Wir versuchen das dann eben mit Firewalls zu beheben oder damit zu beheben, dass wir versuchen, dass eben Netzwerkdienste nicht mehr mit Root-Privilegien laufen. Im Grunde kann eine einzige Sicherheitslücke in irgendeinem Programm aufgrund all dieser Probleme, die wir haben, zur kompletten Kompromittierung des Systems führen. Es reicht eine kleine Sicherheitslücke. Vielleicht zwei, wenn wir nicht direkte Root-Privilegien bekommen. Wenn wir vielleicht nur Sicherheitslücke im Apache finden, zunächst einmal, dann brechen wir über den Apache ein auf dem System, bekommen die Rechte des Benutzers in Abhängigkeit der Distribution www.run oder Apache oder wie immer er heißen mag, und brauchen dann noch eine zweite lokale Sicherheitslücke, um Root-Rechte zu bekommen. Dann sind es vielleicht zwei. Aber dennoch, unter Umständen ist es uns möglich, das gesamte System auf diesem Wege zu kompromittieren. Und es hält uns nichts auf im Linux-System selbst. Das Linux-System, wie wir es bisher verwenden, kann sich nicht dagegen verteidigen. Was für Lösungsansätze gibt es? Es gibt eine ganze Reihe von Lösungsansätzen. Ich wundere mich, dass eben nicht direkt einer aufgezeigt hat und gesagt hat, Moment, das mit den Dateirechten, das stimmt doch gar nicht so, was Sie da erzählen. Wir haben die POSIX-ACLs. Wer kennt die POSIX-ACLs? Wer setzt sie ein? Die Tatsache, dass so wenig Leute die POSIX-ACLs einsetzen, hat einen guten Grund. Erstens sind sie unheimlich kompliziert in der Administration. Ich brauche neue Befehle, ich sehe sie nicht direkt, ein LS zeigt sie mir nicht an. Ich brauche einen direkten Befehl, um sie dann auch wieder anzeigen zu können. Ich habe Probleme beim Backup. Hat jemand schon mal versucht, mit TAR dann ein Backup zu erzeugen und das zurückzuspielen? Backupen kann ich, aber die ACLs werden nicht wiederhergestellt, wenn ich einen Restore mache. TAR kann das einfach nicht. Viele kommerzielle Werkzeuge haben Probleme damit. Es gibt viele kommerzielle Backup-Systeme, die behaupten, die POSIX-ACLs sichern zu können, haben Probleme bei der Wiederherstellung. Testen Sie das also einfach einmal, wenn Sie die POSIX-ACLs einsetzen. Speziell, wenn Sie vielleicht auch Default-ACLs verwenden. Die Leute, die POSIX-ACLs kennen, werden vielleicht wissen, wovon ich spreche, wenn ich von Default-ACLs spreche. Die meisten kommerziellen Werkzeuge, die ich bisher getestet habe, haben Probleme, wenn Default-ACLs ins Spiel kommen. Nochmal kurz dazu, was man testen muss. Legen Sie ein Verzeichnis an, was Default-ACLs hat. Erzeugen Sie eine Datei in diesem Verzeichnis. Entfernen Sie einige der Default-ACLs von der darin erzeugten Datei, sichern Sie diese und stellen Sie die wieder her. Und gucken Sie, welche ACLs die Datei anschließend hat. In 90% der Programme hat sie wieder die Default-ACLs. Dann gibt es Programme wie LITS, GR Security, RSBRC, SysTrace. Alles Patches, die in der Vergangenheit geschrieben worden sind für Linux, die auf die eine oder andere Weise versuchen, diese Probleme zu beheben, indem sie ein sogenanntes Mandatory Access Control System im Kernel implementieren. Das sind alles Kernel-Patches, die mehrere Jahre alt sind. Einige existieren auch für den 2.6er-Kernel, SysTrace, das letzte hier unten noch nicht. Das ist nicht portiert worden und ich bezweifle auch, dass es portiert werden wird auf den 2.6er-Kernel. Die anderen stehen auch für den 2.6er-Kernel zur Verfügung. Sie müssen den Kernel zusätzlich patchen, um diese Werkzeuge benutzen zu können, um diese Funktionen benutzen zu können. Bei allen geht es im Grunde darum, dass sie ein zusätzliches Zugriffskontrollsystem haben, mit dem sie auch Root-Privilegien verwalten können. Was zeichnen jetzt die letzten beiden aus, SE Linux und AppArmor? SE Linux und AppArmor zeichnen sich durch einen ganz wesentlichen Unterschied von den anderen Systemen aus, LITS bis SysTrace. Sie werden von zwei großen Distributoren unterstützt. Wenn Sie eine aktuelle Fedora oder Red Hat Enterprise Linux Distribution verwenden, dann haben Sie SE Linux dabei. Wenn Sie eine aktuelle SUSE oder SUSE Enterprise Version verwenden, dann haben Sie AppArmor dabei. Das erhöht natürlich den Verbreitungsgrad ungemein. Das erleichtert Ihnen natürlich auch direkt die Umsetzung. Das heißt, Sie müssen sich nicht selbst damit beschäftigen, einen Kernel zu patchen. Das mit dem Kernel-Patchen ist ja auch immer so eine Sache. Wenn ich das Linux kommerziell einsetzen möchte, unter Umständen einen Wartungsvertrag durch einen Hersteller wünsche, wird es schwierig, den Kernel vielleicht zu patchen, weil ich dann in dem Moment vielleicht einfach meinen Wartungsvertrag verwirke. Da müssten Sie dann einfach mal in Ihren Bedingungen nochmal lesen, wie das bei Ihnen aussieht, wenn Sie derartige Wartungsverträge haben. Bei SE Linux und AppArmor ist das nicht der Fall. SE Linux hat noch einen Vorteil gegenüber AppArmor aktuell, den ich direkt an dieser Stelle schon einmal erwähnen möchte. SE Linux benötigt keinen Patch mehr, zumindest nicht im Kernel. Das heißt, SE Linux ist ja fest integriert im 2.6er-Kernel, jetzt seit Anfang an, seit dem 2.6.0er-Kernel und steht damit eigentlich grundsätzlich zur Verfügung. Sie müssen gar nicht mehr patchen. AppArmor müsste man noch patchen, wenn Novell das nicht für die SUSE-Distribution bereits getan hat. Das heißt, wenn Sie, wie gesagt, eine aktuelle SUSE-Distribution einsetzen, ist das ja dabei. Schauen wir uns kurz an, wo die beiden Sachen herkommen. Beide Lösungen sind weder von Red Hat noch von Novell entwickelt worden. Wo kommt AppArmor her? AppArmor kommt von einer Firma, die heißt Virex. Hieß ursprünglich Virex. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an Virex erinnert. Virex war vor einigen Jahren schon einmal sehr bekannt geworden. Sie haben nämlich damals einen Compiler gebaut, den sie StackGuard genannt haben. Das war im Grunde ein modifizierter GCC. Dieser StackGuard-Compiler war ein Compiler, der, wenn Sie damit ein Programm durchübersetzt haben, dieses Programm vor potenziellen Buffer-Overflows geschützt hat. Das hat er gemacht, indem der Programmcode modifiziert wurde. Dort wurden sogenannte Canaries eingeführt, Kanarienvögel, die als Frühwarnsystem für potenzielle Buffer-Overflows genutzt wurden. Und immer dann, wenn eben ein Canary modifiziert wurde, der lag auf dem Stapel, also auf dem Stack, und wurde beim potenziellen Buffer Overflow dann eben überschrieben. Sobald ein derartiger Canary modifiziert wurde, hat dann eben das Programm seine Funktion eingestellt und ist abgebrochen worden. Damals hat Varrex eine Distribution rausgebracht, die haben sie Immunix genannt. Und die basierte im Grunde auf Red Hat. Das heißt, die sind einfach hingegangen, haben eine Red Hat 6.2, glaube ich, damals als erstes genommen, haben die einmal komplett durchkompiliert mit einem Stackguard und haben die als Immunix 6.2 rausgebracht. Das haben sie nochmal mit Red Hat 7.0 gemacht. Und danach hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Sie haben sich dann umbenannt in Immunix. Ich habe leider nicht mehr herausgefunden, wann das war, weil die ganze ehemalige Immunix-Webpage existiert nicht mehr. Die ist also komplett in Novell aufgegangen. Man findet noch ein bisschen über die Wayback-Maschine und im Google-Cache, aber nicht mehr viel. Nachdem sie sich in Immunix umbenannt haben, haben sie etwas Neues begonnen und sie haben etwas entwickelt, das nannten sie Subdomain. Subdomain war dann ein Kernelsystem, welches es mir ermöglichen sollte, Prozesse in Domänen laufen zu lassen. Und das haben die direkt für SUSE entwickelt, für die SUSE-Distribution. Sie haben dann Subdomain nab Armor umbenannt, Anfang 2005, und sind Mitte 2005 von Novell gekauft worden. Und Novell ist dann hingegangen und hat im Januar 2006 ab Armor Open Source gemacht. Das heißt, dieses AppArmor-Produkt hat Novell zugekauft. Es ist aber von vornherein für die SUSE-Distribution entwickelt worden. Das sieht man an einigen Stellen. Momentan ist Novell dabei, alles, was irgendwas mit Immunix zu tun hat, rauszutilgen und durch andere Namen zu ersetzen. Das heißt, diese Herkunft wird man irgendwann nicht mehr sehen können. SE Linux. Wo kommt SE Linux her? SE Linux hat eine lange Vergangenheit. Im Grunde kommt SE Linux aus dem Umfeld des Geheimdienstes der NSA. Die NSA hat federführend SE Linux entwickelt. Das wird sicherlich viele Leute erstmal abschrecken, weil man weiß ja nicht, ne? Backdoor hier, Backdoor da, wer weiß, was die da so tun. Das Ganze ist also Open Source entwickelt worden und offiziell mit dem Hintergrund, dass man eben ein Betriebssystem schaffen wollte, ein Open Source Betriebssystem schaffen wollte, was in sicherheitssensitiven Umgebungen eingesetzt werden kann. Wenn ich militärische Anforderungen habe, dann sind die rechte Anforderungen ganz anders als an einem Multipurpose-Unix-Betriebssystem. Und das wurde hier berücksichtigt. Dabei war SE Linux nicht das erste Betriebssystem, was dort entwickelt wurde. Die NSA hat im Vorfeld bereits weitere Betriebssysteme entwickelt, die aber nie wirklich allgemein eingesetzt worden sind. Das waren reine Forschungsbetriebssysteme, die in sehr kleinen Umgebungen nur eingesetzt wurden. Da gab es etwas, das nannte sich DTOS, dann gab es Fluke. Und auf der Basis von Fluke wurde dann schließlich Flask entwickelt und das ging dann in SE Linux rein. SE Linux wurde ursprünglich für einen 2.2er Kernel und dann für einen 2.4er Kernel entwickelt. Man spricht heute von dem alten SE Linux, wenn man das meint, und dann integriert in die sogenannten Linux Security Modules, die dann im Linux Kernel 2.6 ja das Licht der Welt gesehen haben. Also der Linux Kernel 2.6 verfügt ja als erster stabiler Linux Kernel über ein Security Interface. Es gibt also eine Schnittstelle im Kernel, wo sich Module anmelden können und sagen können, ich möchte entscheiden, ob gewisse Aktivitäten im Kernel überhaupt erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Gut, grundsätzliche Gemeinsamkeiten dieser beiden Systeme. Beides sind sogenannte Mandatory Access Control Systeme. Was heißt das? Vielleicht kurz einmal der Unterschied. Ein klassisches Unix wird als Discretionary Access Control System bezeichnet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn das Linux-System prüfen möchte, ob ein Zugriff erlaubt oder nicht erlaubt ist, lediglich die Identität des aufrufenden Prozesses geprüft wird. Es wird also geprüft, welcher Benutzer möchte auf welche Datei zugreifen. Dabei ist es dann meistens auch möglich auf diesen DAC-Systemen, dass der Benutzer selbst die Rechte an den eigenen Dateien modifizieren darf und kann. Das führt dazu, dass zum einen der Benutzer Fehler machen kann in der Rechtevergabe und sensitive Informationen mit zu weitreichenden Rechten versehen kann und zum anderen, dass wenn ich die Identität des Benutzers übernehmen kann, alles tun kann, was er theoretisch auch tun könnte. Dieses Problem, was wir haben mit der Allmacht von Root. Beim Mandatory Access Control System ist es nicht der Benutzer, der im Mittelpunkt steht, sondern es gibt Richtlinien, die entscheiden, wer was tun darf. Und diese Richtlinien sind vom Benutzer selbst nicht modifizierbar. Es ist ein verpflichtendes Zugriffskontrollsystem. So einfach mal eben schnell auf die einfache Art erklärt. Beide werden im Linux-Kernel über die LSM-Schnittstelle angebunden. Das heißt, im Grunde sind beide relativ wenig intrusiv aktuell in den Linux-Kernel. Beide besitzen eine Policy, welche die erlaubten Aktivitäten spezifiziert. Das heißt, sowohl bei SE Linux habe ich eine Richtlinie, die ein wenig größer ist. Das sind so aktuell irgendwas immer so zwischen 4 und 6 Megabyte. Und bei AppArmor habe ich eine Richtlinie, die definiert, was erlaubt ist. Und das ist ein bisschen kleiner, das ist ein bisschen übersichtlicher. Und sobald eben irgendwelche Aktivitäten durchgeführt werden, sollen die nicht in diesen Richtlinien erlaubt sind, werden die unterbunden. Bei beiden Systemen ist es übrigens auch so, dass diese Mandatory Access Control Systeme zusätzlich wirken zu den normalen Linux-Rechten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier machen möchte, der nicht auf der Folie draufsteht, aber den Sie sich bitte wirklich einprägen sollten. Es ist nicht so, dass AppArmor und SE Linux irgendwie mehr machen können als das normale Linux-Rechte-System. Wenn Sie ein normales Linux-Rechte-System auf Ihrem System bereits verwenden, dann schränken Sie ja dort bereits ein, welcher Benutzer welche Datei lesen darf über die ganz normalen RWX-Rechte. Sowohl AppArmor als auch SE Linux können das nur weiter einschränken. Wenn Ihr Linux-System sagt, der Benutzer Root darf, Root ist ein schlechtes Beispiel, der Benutzer Karl darf eine Datei nicht lesen, dann kann weder AppArmor noch SE Linux dem Benutzer Karl das Recht geben. Beide Systeme werden ausgewertet. Beide Systeme müssen den Zugriff gewähren. Also Sie können sich nicht über SE Linux oder AppArmor bei einer Fehlkonfiguration dieser Systeme ein Loch in Ihr klassisches Linux-System reinschießen. Wenn Ihr klassisches Linux-System von vornherein den Zugriff nicht erlaubt, dann kann mit AppArmor oder SE Linux nicht dieser Zugriff erlaubt werden. Das System kann also nur sicherer werden dadurch, dass Sie SE Linux oder AppArmor obendrauf installieren und benutzen. Es ist nicht möglich, damit mehr Privilegien zu erlangen, als Sie sowieso schon haben. Beide Systeme schränken nur weiter ein. Okay, schauen wir uns das Ganze mal aus so 1000 Meter Höhe an. Wie sieht das so aus, wenn man von ganz oben einfach mal drauf schaut? SE Linux ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, in dem Moment, wo SE Linux auf dem System aktiv ist, ist defaultmäßig gar nichts mehr erlaubt. Selbst Root darf nichts mehr. Sobald also irgendwie SE Linux drauf ist, ist grundsätzlich nichts mehr erlaubt. Das bezieht sich auf alles. Das bezieht sich auf das Öffnen von Dateien, das bezieht sich auf das Schreiben auf dem Display in Terminal, das bezieht sich auf jede einzelne Funktion. Gar nichts mehr ist erlaubt. Das heißt, jeder einzelne Zugriff muss erlaubt werden. Das führt dazu, dass diese Policies so wahnsinnig groß werden. Bei SE Linux. Bei AppArmor ist es so, dass wir einen ganz anderen Ansatz sehen. AppArmor sagt, grundsätzlich ist alles erlaubt. Ich gehe nur hin und sage, hier ist ein Dienst oder hier ist ein Programm, dem vertraue ich nicht. Und ich möchte, dass dieses Programm jetzt überwacht wird. Das heißt, das ganze System darf weiterhin tun, was es bisher getan hat. Nur dieses eine Programm läuft jetzt unter der Überwachung von AppArmor. Das heißt, im Grunde schütze ich mein restliches System vor dem Fehlverhalten einzelner Programme. Also zum Beispiel vor dem Fehlverhalten eines Apache Web Servers, dass er eben etwas tut, was er eigentlich nicht tun soll, weil ein Angreifer über eine PHP-Schwachstelle irgendwie auf Dateien, auf ein Dateisystem zugreifen möchte oder einen Befehl ausführen möchte. Oder ein Acrobat-Reader, der eben Daten aus dem Internet gerade anzeigt, oder ein Bildbetrachter, der ein JPEG oder GIF-Bild anzeigt, in dem eben irgendwie ein Trojaner versteckt ist. AppArmor schützt mich eben davor, dass eben dann der Bildbetrachter irgendwas Bösartiges auf meinem System tut. Das ganze restliche System wird nicht überwacht. Wer SE Linux ein bisschen kennt, weiß, dass SE Linux auch durchaus so einen Ansatz fahren kann. Es gibt in den aktuellen Distributionen, die SE Linux einsetzen, in erster Linie Fedora Core und Red Hat Enterprise Linux, gibt es eine sogenannte Targeted Policy. In dieser Targeted Policy sieht SE Linux ähnlich aus wie AppArmor. Es werden nur einige wenige Dienste überwacht. Und für das ganze restliche System gibt es eben Regeln, die sagen, das restliche System darf alles. Aber dafür muss es spezifische Regeln natürlich geben, weil grundsätzlich sagt SE Linux, nichts ist erlaubt. Okay, Unterschied aus 100 Meter Höhe. Ja, wenn wir das jetzt von oben erstmal so gesehen haben, dass wir den grundsätzlichen Unterschied gesehen haben, wie sieht das aus? Der Zugriffskontext. Was wertet SE Linux aus, wenn es entscheiden möchte, ob zugegriffen werden darf oder nicht zugegriffen werden darf? SE Linux wertet einen sogenannten Security-Kontext aus. Dieser Security-Kontext besteht jetzt recht komplex aus bis zu vier Bestandteilen, oder bis zu fünf Bestandteilen. Das ist ein sogenannter SE-Linux-User, der hat nicht etwas mit dem Linux-User zu tun. Er kann mit ihm übereinstimmen, er muss es aber nicht. Eine Rolle, die Rolle gibt uns die Möglichkeit, sozusagen Gruppen der Benutzer zu definieren. Einen Typen, das ist die wichtigste Information für SE Linux. Jede Ressource und jedes Subjekt, was zugreifen möchte, bekommt einen Typ und wir haben dann Regeln, die sagen, dieser Typ darf auf diesen Typen zugreifen. Und dann gibt es unter Umständen, in Abhängigkeit der Version von SE Linux, die Sie verwenden, also wenn Sie den aktuellen Kernel haben, ab 2.6.12, gibt es noch etwas, das nennt sich eine MLS-Sensitivität und eine Kategorie. Was ist MLS? MLS ist die Multi-Level Security. Damit können Sie Dokumente so verwalten, wie es vielleicht im militärischen Umfeld oder in Geheimdiensten notwendig ist, in verschiedenen Stufen, Top Secret, Secret etc. und eben dann den Subjekten auch wieder Stufen zuweisen und darüber dann regeln, wer auf was zugreifen darf. Wichtig ist, dass dieser Security-Kontext irgendwo abgespeichert werden muss. Das erfolgt in den erweiterten Attributen der Dateien, in den Extended Attributes. Dafür brauchen Sie ein Dateisystem, was diese Extended Attributes unterstützt. X3 ist ein gutes Beispiel, XFS ist ein gutes Beispiel. Für ReiseFS gibt es Patches mit mehr oder weniger stabiler Qualität. Für andere Dateisysteme sieht es dann teilweise mau aus. Also irgendwie für Embedded-Systeme, SquashFS oder so etwas. Nein, keine Extended Attributes. Etwas anderes, worüber Sie sich Gedanken machen müssen, wenn Sie SE Linux einsetzen, ist das Backup. In den Extended Attributes werden auch die POSIX-ACLs gespeichert. Die Linux-Security-Kontexte haben von daher dasselbe Problem wie die POSIX-ACLs beim Backup. Das heißt, ein TAR sichert die nicht und kann sie von daher auch nicht wiederherstellen. Sie müssen sich also Gedanken machen, wie Sie die Sicherung durchführen. Unter Linux gibt es einen Befehl, der kann das, das ist zum Beispiel der STAR-Befehl. Darüber hinaus kann der XFS-Dump-Befehl das zum Beispiel auch. Aber Sie sollten das testen und prüfen, inwieweit das bei Ihnen tatsächlich der Fall ist und die wirklich wiederhergestellt werden. Bei AppArmor ist das einzige Zugriffsattribut der Dateiname. Sie benennen die Datei um, sie wird nicht überwacht. Das ist das einzige Zugriffsattribut. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein. Das macht die Sache natürlich sehr einfach. Ne? Ich brauche keine Unterstützung im Dateisystem. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch vielleicht ein wenig kritisch wieder aus dem Sicherheitsaspekt. Wobei, wenn man sich wieder den Ansatz von AppArmor überlegt und sich sagt, okay, AppArmor will ja nur eine bestimmte Applikation überwachen und dann wird der Benutzer ja wohl nicht diese Applikation umbenennen und dann die umbenannte Applikation benutzen. Naja gut, ich meine, das ist die Frage. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie mit Sicherheit umgehen. Ich habe immer persönlich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Anwender mit Sicherheit eher lax umgehen und wenn eben Sicherheit nicht funktioniert, dann findet man einen Weg eben an der Sicherheit vorbei und es funktioniert dann doch am Ende. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Aber das ist sowohl ein Vorteil, weil ich brauche keine spezielle Unterstützung im Dateisystem, als eben auch ein Nachteil aus Sicherheitssicht. Litz geht zum Beispiel, ich hatte ja Litz kurz eben einmal erwähnt, Litz geht noch einen Schritt weiter, Litz macht es zumindest am iNode fest und sagt, das ist diese iNode. Bei AppArmor geht alles nur über die Dateinamen. Es werden nur die Dateinamen ausgewertet. Wie sieht das 50 Meter Höhe aus? Was macht das für den Administrator für einen Aufwand, beziehungsweise für den Distributor beim Packen des Ganzen? Bei SE Linux brauchen wir einige zusätzliche Befehle. Logisch, es ist ein neues zusätzliches System, man braucht zusätzliche Befehle. Es gibt Befehle wie chkon, restorecon oder setenforce. Die ersten beiden sind dazu in der Lage, diesen Security-Kontext zu setzen. Wir brauchen aber auch einige modifizierte Befehle, weil wir müssen diesen Security-Kontext ja auch anzeigen können. LS zeigt den Security-Kontext von Dateien an, PS zeigt den Security-Kontext von Prozessen an und es geht weiter, Login etc. 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 PAM-Bestandteile, der Init-Prozess selbst, die müssen modifiziert werden, damit sie richtig mit SE Linux umgehen können. Das heißt, der der Aufwand bei der Umwandlung eines Nicht-SE-Linux-Systems in ein SE-Linux-System ist relativ groß. Wenn Sie also jetzt aktuell hingehen würden und sagen würden, ich habe hier ein Ubuntu, ich möchte das jetzt in manuell irgendwie umwandeln in ein SE-Linux-System, da müssen Sie eine ganze Menge Pakete neu übersetzen, durchkompilieren und so weiter und so fort. Wobei, es sei an dieser Stelle schon angemerkt, es gibt auch SE-Linux-Ubuntu-Pakete, aber die sind eben nicht im Standard-Ubuntu mit drin. AppArmor braucht nur wenige zusätzliche Befehle. Das ist nur ein Logprof und ein Genprof, damit erzeugt man die Profile. Ein Complain, ein Enforce, damit kann ich dafür sorgen, dass eben das Programm eben jetzt wirklich überwacht werden soll oder nicht überwacht werden soll. Und optional gibt es dann noch einen gepatchten Apache, darüber werde ich später noch was sagen. Es gibt also einige Funktionen, die in AppArmor nur dann funktionieren, wenn die Client-Applikationen, die überwacht werden, auch gepatcht werden. Der einzige Prozess oder die einzige Applikation, für die das bisher unterstützt wird, ist eben Apache. Aus 10 Meter Höhe. Das ist eine SE-Linux-Policy. Allerdings in der Syntax des neuen Fedora Core 5. Wer sich mit SE-Linux schon mal beschäftigt hat, kurz hier einen Hinweis. Es gibt wieder eine neue Entwicklung in SE-Linux. Alles bis SE-Linux, was eingesetzt worden ist, bis Fedora Core 4 und Red Hat Enterprise Linux 4 einschließlich, Debian, Ubuntu, etc., ist für mich fast gestorben. Und ist sozusagen die alte Syntax, die alte SE-Linux-Policy. Das, was jetzt neu kommt, ist eine sehr modulare Policy mit einer etwas geänderten Art und Weise, wie man das Ganze programmiert. Man benutzt wesentlich mehr Makros, Template etc. Das heißt, das hier ist schon recht einfach und recht simpel. Aber das ist so eine typische SE-Linux-Policy. So eine Policy besteht eben aus Regeln, die definieren, wer was darf, und aus mindestens einer Fallkontextinformation, die eben sagt, wie das Ganze funktioniert. Das hier wäre eine Policy für den gefährlichen Date-Befehl. Ja, also Sie kennen den Date-Befehl, diesen super gefährlichen Date-Befehl, der ja alles Mögliche auf einem System tun kann. Zumindest kann er die Uhrzeit stellen. Das kann er nur, wenn er Root-Rechte hat. Das wäre eine Policy dafür. Komplett, damit der Date-Befehl läuft. Hier oben definiert man dann eben Typen für den Date-Befehl. Man sagt, dass das eine Domäne sei. Man sorgt dann dafür, dass beim Aufruf des Date-Befehls mit diesem Typen der Prozess in die Domäne DateT wechselt. Dann erlaubt man der Domäne DateT Bibliotheken zu laden. Dann erlaubt man der Domäne DateT auf dem Terminal zu schreiben. Dann erlaubt man der Domäne DateT das PROC-Verzeichnis zu durchsuchen und zu lesen. Das möchte der Date-Befehl nämlich. Und schließlich dieses Ding hier erlaubt dem Date-Befehl die System-Time zu setzen. Dafür brauche ich eine spezielle Fähigkeit, eine spezielle Capability, eine Root-Capability. Und das ist hier die letzte Zeile. Das ist, wenn ich mich nie vorher mit SE-Linux beschäftigt habe, aber trotzdem nicht leicht zu lesen und noch schwieriger zu schreiben. Im Gegensatz verwendet AppArmor dazu eine Syntax, die ist irgendwie nachvollziehbarer. Wenn wir mal den oberen Bereich erstmal überspringen, das mit den ganzen Includes und den Capabilities, das da drunter ist doch lesbar, oder? Das ist ein Ausschnitt eines AppArmor-Profils für den Squid-Prozess. Der Squid-Prozess darf das Terminal lesen und schreiben. Der Squid-Prozess darf die Datei etcmtab lesen. Das Verzeichnis etc-squid lesen, proc-mounts lesen, userlib-squid lesen und ausführen und user-sbin-squid lesen und ausführen. Das ist etwas, das würde ich jedem normalen Linux-Administrator zutrauen, erstens zu verstehen und zweitens vielleicht sogar selbst anzupassen und zu schreiben. Das kleine i hier nebenbei, was da noch dran steht, steht dafür, was passieren soll, wenn der neue Prozess gestartet wird. Soll der neue Prozess auch überwacht werden oder soll er nicht überwacht werden und wenn, wie soll er überwacht werden? Das kleine i steht hier dafür, dass der neue Prozess überwacht wird und zwar von demselben Profil, wie es hier steht. Das heißt, er erbt das Profil. Es gäbe noch die Möglichkeit zu sagen, er hat sein eigenes Profil und es gäbe die Möglichkeit zu sagen, er soll nicht überwacht werden. Das entscheidet dann ganz einfach derjenige, der diese Policy schreibt. Das hier definiert wieder Capabilities, das sind wieder Root-Fähigkeiten. Die ganzen Root-Privilegien sind ja aufgeteilt unter Linux in bis zu 29 Capabilities, die ich einzeln verteilen kann. Und das hier oben gibt mir die Möglichkeit, viele Sachen abzukürzen der Policy, damit ich nicht alles berücksichtigen muss. Es gibt hier so zum Beispiel sogenannte Abstractions. Und Abstractions sind jetzt Regelsammlungen, kann man sagen, die ich einfach lade und damit eben einem Prozess so Grundrechte gebe. Base gibt so allgemein das Grundrecht, was ich allgemein so brauche, wie Bibliotheken laden. Abstractions Consoles gibt mir die Möglichkeit, auf Konsolen zu schreiben. Abstractions Name Service gibt mir die Möglichkeit, Namensauflösung zu machen. Da sind all die Regeln drin, die man braucht, um Namensauflösung zu machen. Die etc host lesen, die etc resolve conf lesen und so weiter und so fort. Alles, was dazu gehört. Damit wird das Ganze dann eben ein wenig übersichtlicher. So ähnlich wie hier eben, dass ich eben dynamische Bibliotheken laden darf. Das sind ja auch Makros, die im Hintergrund dann expandiert werden zu, naja, bis zu 100 verschiedenen Regeln. Vielleicht auch mehr. Beide unterstützen einen sogenannten Lernmodus, damit man die Sachen nicht ganz manuell schreiben muss. Damit man das Ganze nicht ganz wirklich komplett selbst entwickeln muss. Bei SE Linux ist dieser Lernmodus nicht ganz so schön, muss ich dazu sagen. Das hängt aber auch mit der Komplexität von SE Linux zusammen. Es gibt ein Gen Policy Tool, oder heißt es, das heißt Policy Gen Tool, sorry, Policy Gen Tool. Es gibt ein Policy Gen Tool in Fedora Core 5, welches Sie unterstützt zunächst einmal beim Beginn einer neuen Policy. Ja, das stellt Ihnen so ein paar Fragen und macht dann nachher so eine Grundpolicy, in denen so schon die wichtigsten Sachen drin sind, nach dem Motto, das Ding darf aufs Netzwerk zugreifen, das darf Bibliotheken lesen, das hat hier eine Protokolldatei und darf die schreiben, das hat da eine PID-Datei und darf die schreiben. Dann gibt es einen Befehl, der heißt Audit to Allow, der einfach die Protokollmeldung nehmen kann und daraus dann Regeln erzeugen kann. Die Protokollmeldung werden wir gleich noch einmal sehen. Leider Gottes funktioniert das ab Fedora Core 5 nicht mehr ganz so schön. Da muss man da meistens noch ein bisschen Hand anlegen. Das funktioniert zumindest nicht direkt. Früher, bis Fedora Core 4 hat das direkt funktioniert. Man musste nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel freigegeben hat. Dieses Audit-to-Allow unterstützt nämlich nur beschränkt eben die Makros, beziehungsweise bei Fedora Core 5 spricht man jetzt über Interfaces. Bei AppArmor ist das sehr schön gemacht. Es gibt zwei Werkzeuge auf der Kommandozeile, GenProf und LogProf, die in der Lage sind, ein Profil zu generieren, beziehungsweise ein neues Profil oder ein Profil anzupassen in seinen Regeln. Und was ich sehr angenehm dabei finde, diese Werkzeuge sind auch in der Lage, wenn Sie feststellen, ah, Moment, ich will hier eine Regel erzeugen, das gibt es auch in den Abstractions. Dann werden Ihnen direkt die Abstractions vorgeschlagen. Also das Lernmodus-Modul merkt, ah, da will jemand, was ich die etc-conf lesen, dann will das Ding wahrscheinlich Namensauflösung machen. Bevor ich jetzt jede Datei für die Namensauflösung einzeln vorschlage, schlage ich direkt einfach vor, komplett Abstractions Name Service zu benutzen. Das Ganze geht dann unter SUSE sogar grafisch. AppArmor ist ja für SUSE entwickelt worden. Damit ist das Ganze direkt in Yast integriert worden und wir haben das Ganze sogar grafisch. Das heißt, man hat da so ein Ding, in dem man dann sagt, welche Applikation ich mir betrachten möchte und dann werde ich eben gefragt, ob der Zugriff auf eine bestimmte Datei erlaubt sein soll oder nicht erlaubt sein soll und das Ding spuckt mir dann am Ende einfach meine Policy aus. Und hier würden dann eben die verschiedenen Möglichkeiten angezeigt werden, mit denen man das erlauben könnte. Ich kann da auch dann Blobbing verwenden. Ganz normal wie bei Dateinamen eben üblich. Also sehr angenehm zu benutzen für den Endanwender, der vielleicht nicht sich einarbeiten kann, der nicht sich in die Syntax einarbeiten kann, funktioniert das recht einfach. Wie sieht es bei der Protokollierung aus? Beide protokollieren recht ausführlich und damit durchaus auch wieder vielleicht ab und zu ein wenig verwirrend. Das hier oben ist, ich habe es ein bisschen kleiner gemacht, weil sonst wird es über den Rand rausgehen, die Protokollierung von SE Linux und das hier unten ist eine Protokollierung, wie sie unter AppArmor erfolgt. SE Linux Meldungen sagen nirgendwo SE Linux, sondern sie sagen AVC für Access Vector Cache. Das ist diese Struktur in SE Linux, die die Protokollierung anstößt. Wir sehen, dass ein Zugriff abgelehnt wird und zwar ein Schreibzugriff für den Prozess mit dieser Nummer und das Kommando dh client script. Er will versuchen, die resolve conf zu schreiben die liegt auf diesem Device, in diesem iNode, und das ist der Source-Kontext, also der Source-Typ, und das ist der Target-Kontext, und die Datei, oder die Ressource, auf die zugegriffen werden soll, ist eine Datei. Und das ist das, was SE-Linux protokolliert. AppArmor protokolliert mit dem Schlüsselwort Subdomain aktuell noch, das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit ändern, und sagt Rejecting Read to Access auf HomeTest.fonts für den RealPlayer. Das wäre eben die AppArmor-Variante. So sehen die Protokollierungen aus. Aus diesen Protokollen können dann eben diese Lernwerkzeuge automatisch eben die Richtlinien erzeugen. Mehr oder weniger gut. Okay. Wie sieht das Ganze jetzt aus mit der Unterstützung für Apache? Seien wir mal ehrlich, ich denke mal so 20-30% aller kommerziellen Linux-Installationen draußen irgendwo in der freien Wirtschaft sind Linux-Installationen, um anschließend darauf irgendwie eine Form von Webserver laufen zu lassen. Vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, vielleicht aber auch zu niedrig gegriffen, aber sehr viel wird verwendet, um tatsächlich einen Webserver drauf laufen zu lassen. Sehr viel wird verwendet, um dort einen Webserver mit verschiedenen Virtual Hosts drauf laufen zu lassen, um ein Shared Hosting zu machen. Und gerade im Shared Hosting Umfeld ist das Ganze ja recht kritisch. Stellen Sie sich vor, Sie sind vielleicht sogar selbst Hoster und Sie haben zwei Kunden, die Sie auf derselben Maschine hosten. Der eine Kunde installiert sich dort ein PHP-Skript drauf. Dieses PHP-Skript hat einen Bug. Wenn der Angreifer jetzt über dieses PHP-Skript einbricht und nur den Kunden dann dort irgendwie kompromittiert, dessen PHP-Skript das war, ist das Ganze ja noch einigermaßen handelbar. Aber stellen Sie sich vor, der Angreifer kompromittiert auch oder verändert auch die Daten der anderen Kunden auf demselben Server. Das ist so der Super-GAU für einen Hoster, denke ich. Ja, nach dem Motto, warum bin ich betroffen, wenn der gehackt worden ist, und warum sorgst du als Hoster nicht dafür, dass wir gescheit untereinander geschützt werden? SE-Linux und AppArmor können das beide. AppArmor sehr einfach, sehr leicht, SE-Linux ist ein bisschen aufwendiger. Bei SE-Linux müssen Sie hingehen und im Grunde für jeden Virtual Host, für jedes PHP-Skript, was dort liegt, einen eigenen Typen definieren, oder zumindest für jede Gruppe von PHP-Skripten einen eigenen Typen definieren und dann dafür selbst die Rechte erzeugen, was die verschiedenen Typen dann eben dürfen und das eben einschränken. Das ist relativ aufwendig. Dafür müssen Sie auch relativ viel über SE-Linux wissen. Bei AppArmor ist es ein bisschen einfacher. Und zwar ist Novell hingegangen, hat den Apache gepatcht. Das heißt, der Apache, der bei den aktuellen SUSE-Versionen dabei ist, ist nicht mehr der originale Apache. Und er verfügt über ein zusätzliches Modul. Das ist das Mod-Change-Head-Modul. Dieses Mod-Change-Head-Modul gibt Ihnen die Möglichkeit, in der Apache-Konfiguration zu sagen, dieser Virtual Host hat dieses Profil und der andere Virtual Host hat ein anderes Profil. Das heißt, Sie haben ja eben so eine Profildatei gesehen, wie die aussieht, und Sie können dann für den einen Virtual Host sagen, er darf auf diese und jene Dateien lesen und schreiben zugreifen. Für den anderen Virtual Host sagen, er darf auf andere Dateien lesen und schreiben zugreifen. Das können Sie in Abhängigkeit der URI machen und in Abhängigkeit des Virtual Hosts machen. Und das geht eben sehr einfach. Das ist einfach nur eine Konfigurationseinstellung. Bei Ihrem Apache Virtual Host tragen Sie einfach ein, in Abhängigkeit der Version von AppArmor, im Headname oder AA-Headname. Es kommt darauf an, ob Novell den Namen schon geändert hat, in dem Patch oder noch nicht geändert hat. Und da wählen Sie einfach nur einen neuen Head aus und der gibt dann dementsprechend die Rechte vor, die der Apache jetzt in diesem Moment hat, wenn er diesen Virtual Host bedient. Sehr einfach, sehr simpel, sehr leicht umzusetzen. Gut. Kommen wir kurz zu einem Fazit. SE-Linux und AppArmor schützen beide vor Sicherheitslücken. Im Grunde, um das noch einmal am Ende klar zu machen, im Grunde sind sie mit beiden Applikationen vor Sicherheitslücken in den Applikationen geschützt. Sowohl mit SE-Linux als auch AppArmor. Das heißt, die Hauptmotivation für den Einsatz solcher Systeme bei Ihnen sollte sein, dass Sie sich überlegen, wie sieht es bei mir mit Updates aus? Wie häufig spiele ich Updates vielleicht ein? Vielleicht müssen bei Ihnen Updates in Ihrer Firma erst noch durch eine QA-Abteilung durch, die eben die Qualität des Updates prüft. Sie müssen vielleicht noch selbst testen, ob Ihre Applikation mit dem Update gescheit läuft. In dem Moment sind Sie ja potenziell verwundbar. Ab ARM und SE Linux beheben nicht Sicherheitslücken, aber sie schränken ein, was der Angreifer tun kann anschließend, wenn er die Sicherheitslücke ausgenutzt hat. Stellen sich ein Angreifer ein, der über den Apache einbricht, dann sich dort eine Shell starten möchte, mit den Rechten des Benutzers Apache, und ab ARM und SE Linux sagen, Apache? Shell starten? Moment, nein. Darf nicht. Oder der Benutzer möchte ein LS-Kommando aufrufen, um sich einfach anzuschauen, wo er ist, wenn vielleicht eine Shell gestartet werden darf, weil sie das vielleicht in ihrer speziellen Applikation brauchen. Und ab ARM und SE Linux sagen, LS? Der Apache? Nein. Es ist halt im Grunde ein zusätzlicher Schutz vor den Auswirkungen eines Sicherheitslochs, einer Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke selbst wird nicht behoben, aber sie sind ein wenig mehr geschützt vor Zero-Day-Exploits, wie man sie ja auch nennt. Zu SE Linux noch einmal. SE Linux ist komplett und ganzheitlich. Um das auch noch einmal zu betonen, bei SE Linux wird nicht nur der Zugriff auf Dateien überwacht, sondern es wird auch der Zugriff auf Ports überwacht. SE Linux ist inzwischen dabei, in IP-Tables eingebaut zu werden. Das heißt, Sie können direkt auf Paketebene über SE Linux Entscheidungen treffen. Der IPsec-Substack des 2.6er Kernels ist SE Linux fähig inzwischen geworden. Das heißt, Sie können verschiedenen Security Associations, für die Leute, die IPsec kennen, verschiedenen Security Associations Typen zuweisen und sagen, dass eine bestimmte Applikation nur einen bestimmten Tunnel nutzen darf, eine bestimmte Security Association nutzen darf. Und damit nur mit einem bestimmten anderen Rechner eben verschlüsselt sprechen darf. SE Linux ist komplett ganzheitlich. Es gibt fast nichts im Linux-Kernel, was nicht von SE Linux aktuell überwacht werden kann. Man kann sogar, wenn man ein entsprechendes X-Window einsetzt, die X-Window-Fenster überwachen. Es gibt eine SE Linux-Erweiterung dafür, mit der man sagen kann, okay, in dieses Fenster darf ich reinschreiben, das Fenster darf die Applikation nicht reinschreiben. Das Ganze wird noch weitergehen in der Zukunft. Die Entwicklung geht noch wesentlich weiter. Man entwickelt momentan Systeme, mit denen es dann möglich sein wird, die gesamte Policy, die gesamte SE Linux Policy zentral vorzuhalten. Die wird also nicht mal auf den Rechnern liegen, sondern zentral auf einem zentralen System liegen. Dann wird es noch möglich sein, was momentan noch nicht geht, dass unterschiedliche Benutzer das Recht haben, unterschiedliche Teile der Policy neu zu laden oder zu modifizieren. Sodass sie also vielleicht auch die Entwicklung der Policy und das Management der Policy delegieren können auf verschiedene Personen. Das alles wird kommen. Das führt dann dazu, dass SE Linux fortgeschrittene Kenntnisse verlangt. Das ist nicht etwas, was man mal eben auf dem Nachmittag auf die Schnelle macht. Auf der anderen Seite ist es so, dass Sie in den meisten Fällen, wenn Sie mit SE Linux arbeiten, wahrscheinlich gar nicht die Policy großartig modifizieren müssen, sondern wenn Sie einfach nur die mitgebrachten Möglichkeiten der Policy verwenden, können Sie schon viel erreichen. Wenn jemand jetzt mit SE Linux experimentieren möchte, das Wichtigste, das Erste, was er sich anschauen sollte, sind sogenannte boolsche Variablen. SE Linux, die ganze SE Linux Policy verwendet intern boolsche Variablen, die Sie im Wert modifizieren können, und der Wert definiert, wie die Policy abgearbeitet wird. Also ein ganz klassischer Fall zum Beispiel, warum viele Leute in Foren sich sehr böse über SE Linux äußern und sagen, das Erste, was man machen muss, ist SE Linux abschalten. Sie setzen ein LAMP-System auf. Linux, Apache, MySQL, PHP. Das funktioniert ohne SE Linux fantastisch. Und mit SE Linux stellen Sie plötzlich fest, Sie haben keinen Kontakt mehr zu Ihrer MySQL-Datenbank. Also PHP funktioniert noch, aber die MySQL-Datenbank wird nicht mehr erreicht. Weil der Apache keine Netzwerkverbindung aufbauen darf. Dann schaltet man SE Linux ab und plötzlich geht's wieder. Okay, SE Linux war's. Es gibt eine boolsche Variable. HTTPD CAN Network Connect. Die ist halt ausgeschaltet. Schalten Sie die an. Können Sie SE Linux anlassen. Die ganze Überwachung funktioniert auch. Nur die Apache Policy arbeitet ein wenig anders und erlaubt jetzt die Netzwerkverbindung. Also wenn Sie Probleme haben mit SE Linux, und ich denke mal, der nachfolgende Redner wird da gleich noch ein bisschen was zu zeigen, auf Fedora Core Basis, mit der grafischen Oberfläche, wie man das da vielleicht modifizieren kann, das ist ein schöner Hinweis für ihn, können Sie dort, ohne wirklich SE Linux auszuschalten, erstmal relativ viel erreichen. Dennoch, die Administration ist nicht einfach. Man braucht gute Literatur, die gibt es momentan so gut wie gar nicht zu dem Thema. Es gibt ein Buch von O'Reilly, was leider Gottes relativ alt ist. Es gibt nichts an aktueller Literatur leider Gottes momentan dazu. Okay, Zeitschriftenartikel vielleicht, die Frequently Asked Questions, die Mailinglisten, das Übliche, was man so kennt halt. Ne? Bei AppArmor ist jetzt eine relativ einfache Methode. Ich denke, was klar geworden sein sollte, ist, dass ich mit der grafischen Oberfläche etc. und mit den relativ einfachen Policy-Files relativ leicht das implementieren kann. Dass ich auch relativ leicht als Administrator vielleicht dort, wenn ich feststelle, dass irgendwas nicht funktioniert, eine leichte Modifikation einführen kann. Oder wenn ich eben meinen Squid nicht in einem, dem klassischen Squid-Verzeichnis laufen lassen möchte, sondern einem anderen Squid-Verzeichnis laufen lassen möchte, also ein anderes Cache-Verzeichnis nutzen lassen möchte, ja, brauche ich ja nicht viel zu tun. Ne? Ich gehe einfach in diese Datei rein, trage die eine Zeile ein, genauso wie die anderen Zeilen, und gebe ihm einfach Lese- und Schreibrechte an dem neuen Cache-Verzeichnis. Das ist etwas, was Sie sehr, sehr leicht, sehr einfach und ohne großes, tieferes Wissen der inneren Struktur machen können. Die ungepatchte Applikationen haben dann immer noch nur ein geringes Schadenspotenzial für das rechtliche System, wenn sie überwacht werden von AppArmor. Wichtig ist natürlich, dass die Applikation überwacht wird. Denken Sie dran, einfach nur das Umbenennen der Applikation reicht aus, dass sie nicht mehr überwacht wird. In der ersten Version von dem AppArmor in der SUSE gab es einen schönen Fall. Ich weiß nicht mehr, welche Version es wirklich war. Der Firefox. Es gab eine Richtlinie für den Firefox, ein Profil für den Firefox. Leider Gottes war der Pfad für den Firefox zwischendurch modifiziert worden. Das heißt, selbst wenn Sie den Firefox verwendet haben, hatte der einen anderen Pfad, als im Profil drin stand, und dadurch wurde er nicht überwacht. Wenn Sie geschaut haben bei den Profilen, stellten Sie fest, aha, der Firefox ist dabei, wird wohl überwacht, aber er wurde leider nicht überwacht, weil er einfach den falschen Pfad hatte. Solche Fehler können passieren. Da müssen Sie halt drauf aufpassen. Wenn Sie ein Update einspielen, wenn Sie selbst Ihren Firefox installieren, er wird potenziell nicht überwacht, wenn Sie eben nicht den Pfad entsprechend anpassen. Mit ChangeChat, dieser Funktion, habe ich bei AppArmor natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, sehr leicht Web-Applikationen zu überwachen. Das ist für mich eigentlich mit einer der Hauptgründe für AppArmor momentan, dass es nämlich eigentlich ideal ist für Endanwender ohne spezielle Kenntnisse. Wenn Sie also keine speziellen Kenntnisse haben in der Form und sich nicht tagelang oder zumindest stundenlang damit beschäftigen wollen, ist AppArmor momentan die Variante, die man sicherlich einschlagen sollte. AppArmor ist auch relativ leicht auf andere Distributionen zu portieren. Sie müssen lediglich den Kernel patchen und die zusätzliche Software installieren. Sie müssen nicht noch grundlegende Bibliotheken modifizieren oder sonstige Sachen machen, sondern nur den Kernel patchen, ihren vorhandenen und zusätzliche Software installieren. Damit ist es relativ leicht auf andere Distributionen übertragbar. Selbst wenn Sie keinen JAST dort haben, die Werkzeuge, um die Policies im Lernmodus zu erzeugen, stehen auch auf der Kommandozeile zur Verfügung und arbeiten dort eigentlich genauso, nur dass eben die grafische Oberfläche fehlt. Das heißt, Sie sollten sich grundsätzlich Gedanken darüber machen, ob Sie so etwas einsetzen wollen. Meiner Meinung nach, sobald ein System irgendwie exponiert im Internet steht, ist es fast fahrlässig, so etwas nicht mehr einzusetzen. Sie sollten dann eben überlegen, welches der beiden Systeme Sie wählen. Und deswegen wollte ich Ihnen die beiden vorstellen. Fragen? Weil es nicht ganz alleine damit auskommt momentan. Leider. Es werden noch ein, zwei Sachen geändert, die zusätzlich erforderlich sind. Das kommt ganz darauf an, ob Ihre Applikation... Achso, okay, die Frage war, wenn ich eine eigene Applikation entwickle, ob ich dann SE-Linux-Bibliotheken benutzen muss, inwieweit ich SE-Linux-Bibliotheken einlinken muss. Das kommt ganz darauf an, was Ihre Applikation tun möchte. Wenn es eine Applikation ist, die irgendwie sich mit Anmeldeoperationen beschäftigt, ja, dann muss Ihre Applikation in den richtigen Kontext setzen können, der dann nach der Anmeldung genutzt wird für die weitere Arbeit auf dem System. Wenn Sie also zum Beispiel einen neuen Telnet-Server entwickeln, dann bekommt der Benutzer ja anschließend Shell-Zugriff auf dem System und dann braucht er ja einen bestimmten Security-Kontext. Und das muss die Applikation eben setzen und dafür braucht sie eben Funktionen, die dann eben in den entsprechenden Bibliotheken vorgesehen werden. Wenn es aber ein ganz normaler Netzwerkdienst nur ist oder ein ganz normales zusätzliches Programm ist, ein ganz normaler Dateibetrachter oder etwas Ähnliches ist das nicht erforderlich, in irgendeiner Weise den Source Code zu modifizieren. Bei AppArmor übrigens auch nicht. Es ist immer sinnvoll, noch weitere Maßnahmen zum Thema Speicherschutz zu implementieren, wobei SE Linux inzwischen auch sogar da reingeht. Das heißt, es gibt also in SE Linux die Möglichkeit zu sagen, ob eine Applikation Speicher benutzen darf, den sie vorher modifiziert hat. Also ob Speicher ausgeführt werden darf, der vorher modifiziert wurde. Das sind selbst diese Attribute kann ich inzwischen über SE Linux definieren und konfigurieren. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst Red Hat noch zusätzliche Maßnahmen in dieser Richtung macht, in ihren eigenen Distributionen. Auch darüber wird der Nachredner noch sprechen, das ist dann Exec Shield, das Stichwort, indem ich eben Speicherschutz für, speziellen Speicherschutz eben implementiere für Buffer oder sonstige Bereiche, die eben im Vorfeld von dem Programm selbst modifiziert worden sind. Es geht ja nicht nur um Puffer auf dem Stack, sondern es geht ja allgemein um Speicher, der vorher als Datenbereich genutzt worden ist und von der Applikation modifiziert worden ist, ob der anschließend noch ausgeführt werden darf, weil überall sich ja dort ein Trojaner verstecken kann. Weitere Fragen? Die Frage war, ob RSBAC so ähnlich ist wie SE Linux. Jein. Also der Ansatz bei SE Linux ist wesentlich ganzheitlicher und was SE Linux vor allen Dingen unterscheidet, ist, dass es ein eigenes Zugriffsattribut mit einbringt. Das heißt, es muss wirklich bei den Dateien abgespeichert werden. Deshalb kann es eben nur auf bestimmten Dateisystemen eingesetzt werden und es geht auch momentan tiefer tatsächlich rein. RSBAC hat keine Möglichkeit mehr zum Beispiel mich zu beschränken, welchen VPN-Tunnel ich zum Beispiel benutzen kann, solche Sachen. Die Tatsache, dass SE Linux tatsächlich im Kernel drin ist, führt dazu, dass SE Linux wesentlich weitreichenden Zugriff inzwischen bekommen hat auf viele Funktionen. Ob man die alle braucht oder nicht braucht, sei dahingestellt. Aber der wesentliche Unterschied ist tatsächlich, dass das Zugriffsattribut im Dateisystem gespeichert wird. Das heißt, für Dateisysteme, die das nicht unterstützen, generiert SE Linux on the fly derartige Security-Kontexte. Man kann also Default-Security-Kontexte definieren und sagen, alles, was ein MS-DOS-Dateisystem ist, bekommt den Kontext, damit ich eben auch das zumindest so ein bisschen überwachen und verwalten kann. Weitere Fragen? Bisher noch nicht, nein. Bisher gibt es also noch keine Ideen, dort irgendwie noch Binärsignaturen und Ähnliches hinzuzufügen. Das mag die Zukunft bringen, aber nein, noch gar nicht. Stichwort Performance. Ist sehr schwer zu beurteilen. Das hängt sehr stark von der Applikation ab. Beide Systeme versuchen durch aggressiven Einsatz von Cache wiederholende Tests zu vermeiden. Wenn also mehrfach derselbe Zugriff verfolgen soll und entschieden werden soll. Es hängt sehr stark von der Applikation ab. Es gibt dort verschiedene Paper, die den Versuch gemacht haben, das tatsächlich mal zu messen. Also mal zu messen, wie RSBAC, LITS oder SE Linux eben, wie sie eben vergleichbar sind bei verschiedenen Operationen im Dateisystem zum Beispiel, eine Datei öffnen. Ja, und das soll von SE Linux überwacht werden oder von RSBAC. Und man hat dort festgestellt, dass es dort kein einheitliches Bild gibt, sondern das eine Mac ist halt, was ich beim Datei öffnen besonders schnell, das andere ist beim Datei schließen besonders schnell. Und es hängt jetzt sehr stark davon ab, was Ihre Applikation tatsächlich macht. Roundabout kann man etwa sagen, bei SE Linux ein Overhead von Pi mal Daumen 5-10%. Aber es hängt sehr, sehr stark von der Applikation ab. Das heißt, es mag Applikationen geben, die durchaus ein Overhead durch SE Linux bekommen von bis zu 20%. Mag es geben, das muss man testen.
Die Extended Attributes sind über NFS auch zugänglich?
Sie sind bisher noch nicht über NFS zugänglich. Das heißt, auch bei NFS ist es so, bei allen Netzwerkdateisystemen, dass sie momentan generiert werden. Das heißt, es gibt einen Default Security Kontext. Es ist eine Entwicklung. Aber es ist noch nicht drin, meine ich. Fedora Core 5 hat es noch nicht. Oder? Nein, nein, ich meine nicht, ich kann es nachher mal nachgucken. Also kommen Sie einfach mal so eine Stunde oder zwei nochmal zu mir, dann habe ich es bis dahin nachgeguckt. Aber ich meine nicht, also ich weiß, dass es eine Entwicklung ist. Man ist dabei, tatsächlich das zu entwickeln, dass über NFS auch die Security-Kontexte mit übergeben werden können. ACLs werden übergeben, ich weiß. Aber ich meine Security-Kontexte noch nicht. Gut, ich schaue es nach. Keine Fragen mehr? Gut, ach doch, eine noch. Das weiß ich nicht, was daraus geworden ist. Tut mir leid. Kann ich nicht sagen. Achso, noch ein Punkt. Wer noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen lesen möchte, im aktuellen Linux-Magazin sind zwei Artikel drin über SE Linux und AppArmor. Also, ne, wer sie hat, wer sie abonniert hat oder so, da gibt es dort zwei, drei Artikel über Abschirmdienste, wie es heißt hier. Passend mit dem Foto zur Fußball-Weltmeisterschaft. Gut, ich bedanke mich.